Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es ist Montagmittag, Zeit für die nächste Folge von Kreisab und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid bei Episode 402 und ich schaue aus meinem Fenster strahlender Sonnenschein und begrüße zunächst mal, bevor ich euch erzähle, was sonst heute alles noch passiert in dieser Ausgabe, den Kollegen Volkmar Schäfer von der VRM Wetzlar. Schönen guten Tag nach Mittelhessen.
Hallo Sascha, bei mir strahlt die Sonne tatsächlich auch.
Ich wollte jetzt gerade sehr, sehr frech antworten, aber das mache ich nicht. Aber ich nehme an, wegen der guten Laune.
Ich habe eine ganz gute Laune. Ich bin gestern auch nach dem Spiel in der Buderus Arena eigentlich ganz wohlgestimmt nach Hause gefahren und nicht, weil ich, man muss als Journalist ja auch immer unparteiisch bleiben, aber es war halt ein Knallerspiel mal wieder da zwischen Wetzlar und Kiel.
Ja, tatsächlich. Es müsste der 8. Sieg von Wetzlar gegen den THW seit 2016 gewesen sein oder liege ich damit falsch?
Nee, ich glaube, du liegst richtig. Und kleiner Funfact noch dazu, Andreas Wolf hat tatsächlich auch im Kieler Trikot erst einmal in Wetzlar gewonnen und gestern ist er an mir vorbei marschiert und war nicht ganz so zufrieden.
Das kann ich mir vorstellen. Also, wir sprechen über den Überraschungserfolg der HSG Wetzlar gegen den THW Kiel. Das ist ja ganz klar. Dann begrüße ich im zweiten Teil der Folge Martin Schneider vom ZDF. Wir schauen nochmal zurück auf die Weltmeisterschaft der Männer und ja, was war da so los mit der deutschen Mannschaft und sind die eigentlich kritikfähig? Müssen sie die Kritik aushalten? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und an welchen Stellschrauben sollte gedreht werden, damit die Mannschaft nächstes Jahr bei der Europameisterschaft und natürlich dann auch bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land 2027 erfolgreich sein kann? Und im Interview der Woche begrüße ich Andreas Hertelt. Er ist der Teammanager der US-Nationalmannschaft und das schon seit einigen Jahren und ihr habt es ja zuletzt mitbekommen, es wurde so ein neues Projekt vorgestellt, Pro Handball USA. Auch darüber sprechen wir. Wir sprechen über die Entwicklung der Mannschaft, über seine Rolle. Das ist ja sehr komplex, aber ich glaube, extrem unterhaltsam geworden. Und vergangene Woche habe ich so ein bisschen in den Handball geschaut zu Beginn der Ausgabe. Das halte ich heute ein bisschen kürzer. Ihr habt sicherlich mitbekommen, es gab da zwei, drei sehr interessante Informationen bzw. Neuigkeiten, die uns erreicht haben. Sander Sargosen wechselt per sofort, beziehungsweise hat das schon getan, für 4,5 Jahre tatsächlich von Kolstadt nach Aalborg. Und man kann durchaus sagen, dass das Projekt Kolstadt spätestens jetzt eigentlich gescheitert ist. Es gibt zwar Spieler, die ihre Verträge jetzt verlängert haben, aber das alte Niveau, das werden sie nicht mehr erreichen. Und ich bin sehr gespannt, wie das in den kommenden Jahren dort aussehen wird. Ich habe mich noch mal ein bisschen umgehört in Norwegen und ich zitiere mal einen Experten, der gesagt hat, eigentlich war das Projekt schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und das sind natürlich keine positiven Anmerkungen dazu. Dann gab es interessante Nominierungen der Frauennationalmannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch. Der hat sich entschieden, eine der beiden Kapitäninnen, Emily Bölk, nicht für die anstehenden Länderspiele im März gegen Frankreich zu nominieren. Das ist sehr interessant und sie haben gesagt, nee, wir haben mit ihr gesprochen und wir haben uns bewusst dafür entschieden, auf ihrer Position mal andere Spielerinnen auszuprobieren. Das ist ein Statement, denn das ja hat rein sportliche Gründe. Also so stand es zumindest in der Pressemeldung. Und übrigens, 3 der 4 deutschen Mannschaften in der European League bei den Frauen scheinen den Sprung in die nächste Runde zu schaffen. Borussia Dortmund ist leider schon ausgeschieden. Die spielen am Samstag in der Westfalenhalle. Das ist vom Timing natürlich hier jetzt mehr als bescheuert gelaufen. In Dortmund sind schon raus. Leider mit einer Niederlage in Valcea, aber die anderen Mannschaften, das sieht gut aus. Der Thüringer AC muss noch so ein bisschen zittern. Blomberg und Bensheim, die stehen schon im Viertelfinale und die Chancen stehen auch extrem gut, dass 1 bis 2 deutsche Vertreter dann auch beim Final Four in Graz mit von der Partie sind. So, Volkmar, jetzt kommen wir aber zur HSG Wetzlar und auch da haben wir kurz schon vor Beginn der Aufzeichnung ein bisschen geplaudert, denn es gibt einige interessante Punkte, über die wir diskutieren können. Es gibt ja zur neuen Saison einen neuen Trainer, dann weiß man nicht, bleibt eigentlich Torhüter Till Klimke, aber zunächst müssen wir über dieses Spiel sprechen. Ich habe nur, so ehrlich muss ich sein, die zweite Spielhälfte gesehen und dachte mir, ob die das packen, ob die in der Lage sind, da dagegen zu halten. Ich war mir relativ sicher, dass der THW dann auf einmal durchstartet, aber es war nicht so. Der THW hat weiter die Chancen liegen gelassen und vorne, ja, ich sag mal, bis zur 45. Minute hat auch extrem viel funktioniert.
Das ist richtig. Es hat eigentlich von Anfang an eigentlich ganz gut funktioniert. Bis zu dem Moment, wie du sagst, die 45., wo dann Dominik Mappes in Manndeckung genommen wurde von Rune Dahmke. Dann wurde es ein bisschen zäh. Dann haben die anderen so ein bisschen auch die Zitterei bekommen, muss ich sagen. Hat man so das Gefühl gehabt. Aber auch da hast du recht gehabt. Der THW hat es halt nicht so ausgenutzt, wie er es eigentlich ausnutzen könnte oder wahrscheinlich auch ausnutzen wollte. Und dann geht so ein Spiel natürlich nachher mit +2 für die HSG Wetzlar aus. Interessant und spannend war es natürlich sowieso. Es war hochintensiv, es war natürlich kein Spiel für die Feinschmecker des Handballs. Es war ein Kampf auf Biegen und Brechen. Es waren 60 Minuten, ja, hochdramatisch und mit dem besseren Ende mal wieder für den Außenseiter.
Ja, tatsächlich, ich habe ja eben schon gesagt, der 8. Sieg seit 2016 für die HSG Wetzlar gegen den THW Kiel. In der vergangenen Saison hatte die HSG in Kiel im DHB-Pokal gewonnen und so weiter. Also da gab es schon einige Spiele, wo der THW die HSG, ich will nicht sagen, unterschätzt hat, aber ich war wirklich extrem überrascht. Also, weil der THW Kiel, der hat in der Vorwoche den SC Magdeburg geschlagen und dann könnte man eigentlich meinen, die kommen mit jede Menge Schwung nach Mittelhessen. Aber davon habe ich eigentlich gar nichts gesehen in der zweiten Spielhälfte.
10 Siege in Folge, ne, inklusive Europapokal, glaube ich, waren es seit der letzten Niederlage irgendwann im November. Dann dieses Spiel gegen Magdeburg vom THW, dann diese Einschätzung, der THW ist momentan wirklich die beste deutsche Mannschaft, ist er möglicherweise auch. Und trotzdem kommen die nach Wetzlar und es ist irgendwie der Wurm drin. Philipp Jecher gefühlt von außen lange Zeit sehr, sehr ruhig an der Bank. Dann fing er an, nach links und rechts zu tigern. Dann hat er auf seine Spiele eingewirkt oder versucht einzuwirken in der Auszeit. Er war nach dem Spiel sehr gefasst, aber extrem enttäuscht. Es hat innerlich in ihm natürlich wieder mal gebrodelt, bei einer Mannschaft, die eigentlich ja nicht da oben irgendwo dabei ist, 2 Punkte liegen zu lassen, inklusive der Tatsache, dass ja vorher eigentlich nur darüber diskutiert wurde in mehreren Foren, aus Kieler Sicht vor allen Dingen, die Kieler Fans schon überlegt haben, wer soll denn gewinnen bei Melsungen gegen Magdeburg, damit es für den THW gut aussieht. Aber die haben, glaube ich, gar nicht dran gedacht, dass die dann bei der HSG erstens noch spielen, zweitens dann auch noch verlieren können.
Ja, da hätte ich, wie gesagt, auch nicht mit gerechnet. Deswegen habe ich dir auch gestern Abend erst geschrieben. Hast du morgen Zeit? Können wir über dieses Spiel plaudern? Aber das war wirklich, ja, das war sensationell. Was hat denn aus deiner Sicht die HSG dann vor allem nach der Pause richtig gemacht auf der Platte, damit sie dieses Spiel gewinnen konnte?
Ich habe gerade ja schon angesprochen, vorne war es ja dann so ab der 45. ein bisschen zäh oder auch irgendwie ab der 52., wo es dann, glaube ich, 24-19 stand, dann war es mal ein paar Minuten ganz raus. Aber was sie extrem gut gemacht haben, war einfach defensiv. Also die Abwehr hat das Spiel gestern gewonnen, die Abwehr hat gestanden. Die beiden, die ja eigentlich am Ende der Saison jetzt dann auch gehen, Wladimir Branjes und Rasmus Meyer-Eilersen, die haben da gestanden wie ein Fels. Man hat ja auch in der ersten Halbzeit immer gedacht, wie schafft es die HSG überhaupt gegen diese unfassbaren Hünen da in der Kieler Abwehr anzukommen. Das haben sie dann deshalb geschafft, weil sie mit einem relativ kleinen Rückraum gespielt haben. Stefan Schaber ist früh raus. Dann kam Viktor Norberg, der ja auch so ein bisschen der Joker ist, Phönix aus der Asche, Kai aus der Kiste, wie man es immer nennen mag, der ja verpflichtet wurde, weil Selenovic sich langfristig verletzt hat. Der hat dann mit Justin Müller und mit Mappes, solange der nicht in Manndeckung war, dann da gegen die, ja, Riesen da in der Abwehr mit Oberbü und Pekeler, dann einfach mit Schlagwürfen und mit Finesse das Ganze geregelt. Und hinten war es halt einfach Beton. Und das hilft natürlich auch dann einem Till Klimke. Und dann sind wir beim Punkt. Und Till Klimke hat natürlich gestern mal gezeigt, mal wieder, ich kann's. Also er hat nach den ganzen Aufs und Abs, die es gab und nach den ganzen Diskussionen natürlich auch um ihn und auch in den Wochen jetzt, wo es natürlich immer darum geht, was macht er denn jetzt, der Till? Bleibt er doch für immer und ewig in Dudenhofen oder geht er doch nochmal nach Europa? Europa zähle ich Deutschland mit dazu, dass das dann natürlich auch an ihm zehrt, aber er hat es gestern bewiesen und hat seinem Gegenüber und ehemaligen Teamkollegen Andy Wolf mal gezeigt, ja, ich kann's auch und es war mein Spiel.
Ja, wir sprechen gleich noch über Till Klimke, aber ich kann mich erinnern, dass dann in dieser Schlussphase irgendwann der Punkt kam, wo ich dachte, boah, ein Türchen noch für die HSG, ein Türchen. Dann hatten sie, ich glaube, 4 Angriffe hintereinander die Gelegenheit und ich meine, dass 3 Mal Andreas Wolf einen Freien gehalten hätte, einmal so ein Heberversuch von Dom Novak mit dabei gewesen, dann einmal von der anderen Seite von außen und so weiter. Wolf war immer irgendwie dazwischen, dann gab es eine Stürmerfoul-Situation und Kiel hat aber trotzdem vorne dann auch nicht so wirklich was hinbekommen. Für mich war es dann hinten raus ein glücklicher, aber durchaus verdienter Sieg der HSG. Wie haben es denn die Beteiligten eingeschätzt auf beiden Seiten?
Also Jicher hat ganz klar gesagt, wir haben zu viel Fehler gemacht, wir haben zu viel Fehlwürfe. Das hört sich immer sehr einfach an, aber wenn das passiert beim THW, der ja sehr rückraumlastig spielt und eben nicht ganz viel über Außen spielt, wenn dann die Bälle auf Außen gezwungen werden oder auch 2-7 Meter dann einfach nicht reingehen von dreien und er dann da basteln muss und er mit diesen drei Jungs da im Rückraum auch mehr oder minder über 60 Minuten gehen muss, weil Billig saß zwar auf der Bank, aber konnte noch nicht und Duvniak ist ja auch nicht da, der ist verletzt und dann muss er mit Johansson, Madsen und Elisabeth Skegorudu, heißt er, glaube ich, so heißt er, glaube er heißt so, da ist immer ein bisschen schwierig mit dem Zungenbrecher, dann da durchzuspielen und den hat man dann auch angemerkt, die spielen natürlich auch alle 2,5 Tage gefühlt, jetzt geht's die Woche ja gerade wieder rund bei denen mit Spielen und das merkt man dann und dann passiert sowas, dass man dann einfach nicht so performt und dann noch einen Tilt gegen sich hat, der dann da auch hält wie ein Irrer. Und dann kamen die Zuschauer natürlich noch ins Spiel. Das ist in Wetzlar lange nicht mehr so gewesen wie gestern. Irre. Also 4.400 Leute, die dann da, bis auf die paar Kieler Fans, die da waren, dann auch voll hinter ihrer Mannschaft stehen und die nach vorne ziehen. Und dann löst die HSG das auch tatsächlich mit, nachher mit einem taktischen Zug, dass Frank Kassens dann einfach mal Jonas Schoch auf links außen stellt, weil er mehr eine Geschwindigkeit drin haben will. Lukas Becher steht ja dann ganz außen und so war es dann halt mit der Manndeckung gegen Mappes so, dass er dann mit den anderen Fünfen versucht hat, da mehr Spielfluss reinzukriegen. Plus die Tatsache, dass er da nachher, wie du sagst, mit diesem +1 und dann macht er plötzlich nochmal 7-6 und wir haben alle gedacht, so, das ist jetzt nicht gut, dass er das macht, weil er musste ja dann irgendwie, dadurch, dass Mappes ja raus war, musste er ja dann irgendwie was anderes machen und er hat das gemacht und es ist gut gegangen und die waren alle selig. Da haben manche ja das erste Mal gegen Kiel gewonnen und Dom Novak sitzt dann da oder steht dann neben einem und sagt schelmisch, ja, jedes Jahr einmal gegen Kiel muss ja sein. Und die waren natürlich glückselig und die 2 Punkte bringt sie ja dann noch weiter im Kampf um den Klassenerhalt. Und der THW, das ist ein Riesenrückschlag. Und das hast du denen angemerkt. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, Andi Wolf und der Rest der Truppe marschiert dann da ja stillschweigend in die Kabine. Und Philipp Jicher muss halt dann zum Schluss sagen, ja, und am Ende ist es dann doch nicht ganz unverdient, dass wir hier verloren haben.
Eben das. Und wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen, du hast gesagt, es ist ein wichtiger Schritt für die HSG Wetzlar in Richtung Klassenerhalt, machen wir uns nichts vor. Aus meiner Sicht war das der Klassenerhalt. Die haben jetzt 16 Punkte, 3 Punkte Rückstand auf den Tabellenachten, den HSV, der mit einem ausgeglichenen Punktekonto unterwegs ist hinter dem HSV, hat Eisenach erst 17 Spiele absolviert. Das heißt, die können noch an den Hamburgern vorbeiziehen und wir haben dann den HC Erlangen mit einer Heimniederlage gegen den HSV. Die bleiben bei 5 Punkten, also 11 Punkte Differenz zwischen Wetzlar und Erlangen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Erlangen in dieser Saison noch 11 Punkte holt. Und Wetzlar wird ja auch noch ein paar Punkte holen. Also wenn die bei 20 landen am Ende, selbst wenn sie nur bei 20 landen, was bedeuten würde, dass sie im weiteren Saisonverlauf wirklich oft verlieren und nur sehr selten gewinnen, nämlich 2-mal, dann reicht das am Ende. Also ich glaube, da muss man sich überhaupt gar keine Sorgen mehr machen. Aber trotzdem, obwohl es sportlich ja läuft, hat man sich entschieden und Frank Carstens wahrscheinlich auch hat sich vor allem dazu entschieden, die HSG am Saisonende zu verlassen. Und jetzt kommen wir zu den Personalien bei den Mittelhessen. Also, er geht, man weiß noch nicht wohin, vielleicht weiß Volkmar Schäfer wohin und wird uns das gleich erzählen. Und Momir Ilić kommt. Inwiefern hat dich das überrascht, insbesondere, dass Momir Ilić der neue Coach wird?
Also fangen wir mit Frank Carstens an. Ich weiß nicht, wo er hingeht. Er weiß es wahrscheinlich auch nicht wirklich. Er bietet sich jetzt mit solchen Spielen wie gestern wahrscheinlich dann auch an. Aber wobei, vielleicht weiß er es auch. Familie wohnt ja in Minden, keine Ahnung. Ob in Ostwestfalen was frei wird, dann hat er es nicht mehr ganz so weit nach Hause. Es hat mich ein bisschen überrascht in dem Moment, dass er geht, weil man schon ein Projekt nicht über 2 Jahre dann betreut. Ich halte Frank Carstens für jemanden, der das auch über eine längere Strecke nicht nur schafft, sie in Minden, sondern auch gut macht. Dann, als es irgendwie so ins Stocken kam mit den Verhandlungen und man so zwischen den Zeilen raushörte, naja, Verantwortlichen in der Führungsetage der HSG denken vielleicht doch über was anderes nach. Dann hat man so im Gefühl, naja, wer könnte es denn sein? Dann wurde ein bisschen rumspekuliert, wer es sein könnte. viele Namen genannt, oder nicht viele, aber einige, die ja frei waren. Und dann ja verfestigte sich das, was ja vor ein paar Jahren schon mal Thema war, nämlich dass Momir Ilić da jetzt in die Verlosung geschmissen wird. Man sah dann auch seinen Berater oder seinen früheren Berater noch häufiger in der Buderus Arena als sonst bei den Spielen. Und dann hat es mich nicht mehr wirklich überrascht, dass er es wird. In dem Moment, als es rauskam, dann schon. Aber inzwischen glaube ich, das kann schon nochmal wieder ein Schub sein, inklusive der Tatsache, da kommen wir jetzt sicher gleich auch noch drauf, was ja dann danach so personell jetzt schon passiert ist für die neue Saison.
Das ist einiges. Vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen, denn ich habe ein bisschen den Überblick verloren.
Ja, Domen Novak geht nach Flensburg, war schon länger klar. Seit September, also geht im Sommer nach Flensburg. Wladimir Vranjes und Rasmus Meyer-Eilersen, die beiden Kreisläufer, die 23 kamen, deren Verträge wurden, also es wurden Verhandlungen geführt, aber deren Verträge wurden jetzt im Zuge dessen nicht verlängert, weil die HSG Wetzlar am Kreis auf Georg Löwen setzt, den jungen Kerl aus Magdeburg, und jetzt mit Josip Šimić, den kroatischen Nationalmannschaftskreisläufer aus Potsdam, für die neue Saison verpflichtet hat. Und anstatt Domen Novak kommt eben auf der Rechtsaußenposition Cyril Akakbo aus Potsdam. Das ist jetzt auch letzte Woche dann rausgekommen. Ist keine so ganz so ja unüberraschenden Neuigkeiten, weil das ja schon mal kolportiert wurde in diversen ja Foren, die man aber nicht immer für wahre Münzen nehmen kann. Aber ich halte es für coole Transfers, muss ich sagen. Wenn ich es mal so ausdrücken will. Cool ist immer so ein sehr weiter Begriff, aber vielleicht können es meine oder unsere Hörer dann ein bisschen einschätzen, was ich damit meine.
Ja, kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich glaube, dass das ist etwas, was die HSG nach vorne bringt. Bin jetzt ein bisschen überrascht, was die Kreisläuferposition angeht, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es nicht gerade unclever wäre, zumindest mal mit einem dritten Kreisläufer auch in die neue Saison zu gehen. Mit Šimić haben sie da einen sehr immer noch talentierten, aber auch mittlerweile Bundesliga-erfahrenen Kreisläufer geholt, der zuletzt ja auch bei der Weltmeisterschaft mit dabei war. Und ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast in unserer Saisonvorschau, ja, Georg Löwen, der braucht noch ein bisschen, aber bislang hat er echt eine gute Entwicklung genommen. Also von daher ein Bundesliga-tauglicher Spieler. Und das funktioniert ja auch entsprechend, auch wenn natürlich bei Rasmus Meyer und Wladimir Vranjes noch viele Spielanteile sind. Trotzdem ist Löwen mehr dabei, als man das vor der Saison geglaubt hätte. Ich glaube, so kann man das ausdrücken. Und auf der Rechtsaußenposition sehe ich ähnlich, ist ein guter Fang mit Cyril Akakbo. Der hat in Potsdam jetzt auch bewiesen, dass er Bundesliga spielen kann. Also von daher sind sie gut aufgestellt. Ein bisschen was wird wahrscheinlich noch passieren, oder nicht?
Ja, ich muss auch noch einhaken. Natürlich ganz wichtig, Niklas Theiss ist ja für die Region hier natürlich der Transfer gewesen, der Wechsel vom TV Hüttenberg auf Rückraum rechts zur HSG Wetzlar, weil Selenovic ja noch ein bisschen länger ausfällt. Das dauert ja schon sehr, sehr lange. Da hat ja alles im Knie kaputt, was kaputt gehen kann. Also das ist ja auch so ein Transfer, der hier nochmal Strahlkraft hat für die Region, wie es immer so schön heißt. Und bei Šimić fällt mir nur noch ein, man muss natürlich immer mal gucken, es waren ja zwei Kreisläufer der kroatischen Nationalmannschaft auf dem Markt, nämlich Načinović und Šimić. Und Načinović, der geht zum THW Kiel interessanterweise. Und Šimić, der ja eigentlich jetzt im Momentan eher sogar noch ein Level weiter oben ist von der Leistung her, der geht zur HSG Wetzlar. Interessanter Nebenfakt sozusagen, fand ich.
Ja, also mich überzeugt dieser Transfer und ich bin gespannt, was Momir Ilić macht. Es ist seine zweite Trainerstation. Er war erst 2 Jahre Trainer der zweiten Mannschaft in Westbrem bzw. der U19 und Co-Trainer der Profis. Dann war er Trainer der Profis und das hat eigentlich relativ solide funktioniert, zumindest mal was die nackten Zahlen angeht. Er hat in seiner letzten Saison auch Meisterschaft und Pokal gewonnen und auch davor schon mal. Also trotzdem hat man sich dann dafür entschieden, mit Xavi Pascual nochmal einen größeren Namen auf der Trainerbank zu verpflichten. Und wir wissen ja alle um die Gerüchte, die es in Westbrem gibt, was Neuverpflichtungen für die Zukunft angeht. Der große Name, der da eine Rolle spielt, ist Emil Nielsen. Und der hat auch ein bisschen zu tun mit unserem letzten Thema, über das wir jetzt sprechen wollen. Denn Till Klimke, was passiert mit ihm? Das ist die große Frage. Gonzalo Pérez de Vargas hat sich mutmaßlich das Kreuzband gerissen. Das wiederum bedeutet, er wird einige Monate ausfallen. Manchmal sagt man ja, Das dauert ein Jahr. Bei einem Torhüter, ich weiß nicht, der hat halt keinen Körperkontakt, muss trotzdem sehr beweglich und flink auf den Beinen sein. Könnte man sich aber vorstellen, mit einem Kreuzbandriss jetzt Mitte Februar, dass er so Richtung Oktober wieder mit dabei ist. Dann wäre er neben Andreas Wolf der Torhüter des THW Kiel. Ich weiß aber auch aus ziemlich erster Hand, dass Perez de Vargas ursprünglich nie aus Barcelona weg wollte. Und Till Klimke und Kiel, da hat man immer schon mal gemunkelt. Was weißt du da?
Boah, nicht mehr als du. Nee, ich weiß nur, genau diese Spielchen und das Torhüter-Karussell fängt dann doch wieder an, sich zu drehen. Das war mal ruhig, weil de Vargas war ja klar, er geht nach Kiel. Dann hat Andi Wolf das so ein bisschen wieder ins Drehen gebracht, weil das war ein Transfer des THW, den viele verstehen natürlich, oder wir alle eigentlich verstehen, aber der war jetzt nicht gezwungen. Also de Vargas ist ja fest gewesen ab 25, jetzt wäre der ja dann da angerückt mit der Maßgabe, ich bin auch eine Nummer 1 und dann, keine Ahnung, wie die dann spielen. 1. bis 30., 31. bis 60. wird nicht passieren. Und Andi will ja auch spielen, der muss ja spielen, will vor allen Dingen auch spielen, weil der ist ja auch Nationaltorhüter. So, das ist Kiel. Dann, wenn die Stelle jetzt dann frei wird, dann könnte man jetzt sagen, okay, Till Klimke hat eine Historie auch mit Andi Wolf bei der HSG Wetzlar, gleiche Torwartausbildung, verstammt sich in der Nationalmannschaft, nicht nur getroffen, sondern sich auch gut verstanden, aber auch immer nur unter dem Gesichtspunkt Andi Wolf klare Nummer 1, Till Klimke klare Nummer 2. Jetzt ist die große Frage, was macht Till? Es gibt zwei Möglichkeiten. Till verlängert seinen Vertrag bis 2040, ist jetzt überspitzt bei der HSG Wetzlar und geht dann hier irgendwie in Rente, in Handballrente irgendwann oder vielleicht auch erst 42. Keine Ahnung, wie alt ist er dann? Jetzt ist er 26, also auf jeden Fall mit Ende 30, Anfang 40. Oder er wechselt. Und vor 2-3 Wochen haben wir darüber schon gesprochen und es ist die Stelle, die ja auch bei der HSG noch offen ist sozusagen. Bleibt Till oder kommt ein neuer Torhüter? Jasmin Kamšić muss als Sportlicher leider da jetzt auch zweigleisig fahren und muss natürlich gucken, wenn Till jetzt dann wirklich nee sagt, dann braucht er natürlich jemand anders und dann muss er da jetzt den Markt natürlich sondieren. Und das ist ein bisschen durcheinander jetzt, aber Till war so die Einschätzung, also HBL eher nicht, dann eher Ausland, weil Till würde, wenn dann jetzt gehen mit der Maßgabe, ich spiele in Europa, also europäisch, sprich international, European League oder Champions League. So, da ist Europa offen, hätte ich fast gesagt, auch nicht ganz offen, das dreht sich ja genauso und ich bin mal gespannt. Also ich weiß auch nicht mehr, mein Gefühl war erst, er bleibt, jetzt habe ich das Gefühl, das dumpfe Gefühl, ich glaube, er nimmt seinen Hut und wirft ihn woanders in den Ring.
Aber wäre es aus deiner Sicht clever, das beim THW Kiel zu tun? Er hat den gleichen Berater wie Andreas Wolf. Normalerweise ist es so, dass die Berater versuchen, keine positionsgleichen Spieler beim gleichen Verein unter Vertrag zu haben, weil das nicht so clever ist in Bezug auf die Verhandlungen. Und wenn Perez de Vargas kommt, und er hat ja nun mal ab der nächsten Spielzeit einen gültigen Vertrag beim THW, dann wird er aus meiner Sicht nicht ewig brauchen, um wieder zwischen den Pfosten zu stehen. Zudem ist Wolf ja klar die Nummer 1, käme jetzt Klimke. Also, ich würde das aus Klimkes Sicht nicht machen.
Nee, genau so, da bin ich bei dir, absolut. Also ich glaube auch, Deutschland wird es schwierig, Bundesliga, und da muss man ja dann auch gucken, also wo spielt man dann auch europäisch? Also sonst könnte er ja auch bei der HSG bleiben. Wie gesagt, dann wäre nur europäisches Ausland und dann kann man suchen. Dann kann man suchen, wer spielt European League nächstes Jahr, wer ist ambitioniert, wer kann da reinkommen, was passiert da? Also ich vermute, wenn er geht, geht er nicht nach Kiel.
Also tatsächlich Ausland?
Ja, ja. Aber da musst du dann schon gucken. Also da musst du wirklich weitersuchen. Ich habe das Gefühl, auch so eine Leistung jetzt wie gestern, das ist dann so eine Geschichte, hilft ihm das, hilft das der HSG in den Verhandlungen? Wahrscheinlich nicht, hilft wahrscheinlich eher Till Klimke, die Verhandlungsbasis da ein bisschen zu verändern, aber auch nicht wirklich. Es war jetzt ein Spiel und an einem Spiel macht man das nicht alles fest. Also die HSG würde ihn super gerne behalten, das sagen die Verantwortlichen immer wieder gerne. Und sie haben deshalb auch die Geduld jetzt zu sagen und dieses Verständnis, wir haben hier eine Identifikationsfigur aus der Heimat, Dudenhofen, der hat sich hier super entwickelt, da machen wir jetzt nicht auf Hektik und aber wie bei allem in der Welt, alles kann auch mal ein Ende haben.
Ich bin sehr gespannt, wann die Entscheidung fällt, wie sie ausgeht. Und ich glaube auch, dass er nicht nach Kiel geht. Entweder er bleibt in Wetzlar oder er macht was ganz Verrücktes. Das ist auf jeden Fall Till Klimke zuzutrauen. Wer ihn kennt, der weiß ja, dass er manchmal ein bisschen anders denkt und dass er auch ein sehr emotionaler Typ ist. Das sollten wir nicht vergessen. Übrigens, wenn wir jetzt mal schauen, die MT Melsungen hat ja knapp beim SC Magdeburg verloren. Das war ein sehr, sehr interessantes Handballspiel. Und Hut ab, SC Magdeburg in Kielce gewonnen mit einer Rumpftruppe. Jetzt die MT Melsungen geschlagen. Und das bedeutet, dass es ultra eng zugeht an der Tabellenspitze. Denn auch die Füchse Berlin konnten am Wochenende nicht gewinnen. Unentschieden beim TBV Lemgo Lippe. Und man mag es kaum glauben, die SG Flensburg-Handewitt ist jetzt wieder dick im Rennen, denn sie konnten 4 der letzten 5 Spiele für sich entscheiden. Und all das, obwohl es ja die Trainerentlassung gab. Nikolaj Krikau ist weg und Ales Pajovic, der österreichische Nationaltrainer, ist mittlerweile dort der Coach. Nur noch 4 Punkte Rückstand für die SG und für den THW. 9 Minuspunkte jeweils für die Füchse und den SC Magdeburg. Und derzeit ist Hannover wieder Zweiter. 2 Minuspunkte mehr als die MT Melsungen. Wahnsinn, wie das in dieser Liga vonstatten geht derzeit. Und auch in der zweiten Liga ist es sensationell. Der BHC weiter Tabellenführer. Eine Partie schon mehr absolviert als die Konkurrenz. Aber auch 1 Minuspunkt weniger als GWD Minden, der HBW Balingen-Waldstätten und Achtung, der TV Hüttenberg. Mal gucken, wie sich das dort entwickelt. In Mittelhessen funktioniert es derweil relativ gut und Hut ab, was die da auf die Beine stellen. Beim TV Hüttenberg wissen wir auch, nicht so viel Geld vorhanden. Und die HSG Wetzlar, die haben wir gerade ausreichend thematisiert. Herzlichen Dank an dich, Volkmar.
Darf ich kurz noch was sagen?
Ja, du darfst.
Ja, eine Sache muss ich noch sagen. Die HSG spielt übrigens am nächsten Samstag in Hannover.
Mhm. Kündigst du hiermit einen Sieg an?
Die haben da nie schlecht gespielt. Nie. Egal mit wem.
Dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ich bin auch da sehr gespannt. Das wäre so ein Klassiker, dass die TSV Hannover-Burgdorf andere Mannschaften schlägt von deutlich mehr Qualität und dann am Ende zu Hause verliert gegen die HSG Wetzlar. Nochmal danke an dich, Volkmar. Kurze Pause. Wir sind dann gleich sofort zurück hier bei Kreisab. So, weiter geht die wilde Fahrt in der heutigen Ausgabe und wir schauen jetzt wieder ein bisschen zurück. Ja, die Weltmeisterschaft, ein paar Tage ist sie her und wir befinden uns schon wieder im Liga-Alltag und im Stress des täglichen Handballs. Aber ich habe mir gedacht, die Diskussion, die kann man ja mehr oder weniger immer führen. Das Thema bleibt immer aktuell, denn die Nationalmannschaft ist das Zugpferd des Handballs bei uns in Deutschland. Das merken wir immer wieder auch, gerade im Januar, wenn dann die Einschaltquoten wieder ein bisschen höher sind. Also deutlich höher, als das normalerweise der Fall ist, weil eben die Fans die Nationalmannschaft gerne sehen wollen. Das tun sie bei ARD und auch beim ZDF. Und dort hören sie dann die Stimme des Kollegen, der jetzt in der Leitung ist. Ich wundere mich eigentlich, warum ich ihn jetzt zum ersten Mal begrüße. Dann kommt wie ich aus dem Bergischen Land, ich aus Solingen, das wisst ihr ja, und er aus Wuppertal. Umso erstaunlicher, dass ich erst jetzt in der 402. Folge zum ersten Mal Hallo sage an Martin Schneider vom ZDF. Hallo Martin.
Sascha, schönen guten Tag. Ich weiß auch nicht warum.
Ja, du hast auch gerade gesagt, zum ersten Mal Podcast. Du hast noch nie gepodcastet.
Habe ich noch nie. Also ich höre das zeitweilig. Also ich bin jetzt kein Podcast-Profi, weder aktiv noch passiv. Also kein Nerd, aber in der Tat habe ich noch nicht gepodcastet.
Schön, dass dann die Premiere hier bei Kreisab stattfindet. Ja, die Nationalmannschaft, Martin, das ist ein Thema, was uns ja eigentlich mehr oder weniger das ganze Jahr beschäftigt. Man kann immer schön diskutieren und alle haben eine Meinung dazu. Aber zum Glück, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist es nicht wie im Fußball, wo wir 80 Millionen Bundestrainer haben. Das können wir schon sagen.
Das können wir festhalten. Da sind wir vielleicht bei ein paar Tausend, ne? Also vielleicht kommen wir auf eine fünfstellige Zahl, aber viel mehr werden es nicht sein.
Nein, das ist leider so, hat alles Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, glaube ich, dass so eine Diskussion dann deutlich sachlicher stattfindet.
Das mag sein, ne? Also ja, klar, das wird sachlicher sein. Das kann aber genauso scharf sein, ne? Das ist ja nicht Fußball oder Handball, es ist ein Profisport, ne? Und alle müssen da so mit umgehen, dass sie in der Kritik stehen und die auch aushalten.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber findest du denn, dass generell die Kritik im Handball scharf ist? Ich empfinde das gar nicht so.
Nee, die könnte schärfer sein. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass sich natürlich die Leitmedien da eher ein bisschen zurückhalten und dass es dann doch immer auf die Turniere fokussiert ist, ne? Also danach geht die Bundesliga, Woche später geht die Bundesliga wieder los. Das ist dann Business as usual. Und vorher ja, sind es Turnier über 3 Wochen oder sowas in der Richtung und dann hält das noch ein paar Tage nach. In der Tat könnte es auch schärfer zur Sache gehen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Glaubst du denn, dass schärfere Kritik generell dem deutschen Handball guttun würde, weil wir zuletzt auch hier in der Sendung sehr oft darüber diskutiert haben, was müssen wir tun mit dem Handball? Entwickelt sich der Handball in die richtige Richtung? Mein generelles Gefühl ist, dass wir aktuell sehr aufpassen müssen. Wie ist deine Meinung dazu?
Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Es geht natürlich vieles in die richtige Richtung. Ne? Also Professionalisierung beim DHB ist ein Thema, das wurde angepackt. Neue Leute braucht der DHB und die sind da. Das passt. Also ich meine damit die Funktionärsebene. Grundsätzlich, ja, kann sich schon was tun. Ne? Das darf nicht so sein, dass sie in ihrer eigenen Soße darum wabern und rühren. Da kann schon ein bisschen mehr Input von außen auch kommen. Und Kritik belebt die ganze Thematik, die ganze Diskussion. So sehe ich das. Und so habe ich das über 30 Jahre im Sportjournalismus erlebt. Und dann kann da auch schon was draus entstehen. Ne? Also wir sind jetzt noch, und ich bleibe sehr im Ungefähren. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass schärfere Kritik am Bundestrainer, an der Mannschaft vielleicht auch was bewirken würde. Wobei ich immer dazu sage natürlich, dass die schon alle sehr selbstkritisch sind und dass sie sicherlich ihre Analyse machen von der WM und da auch sehen werden, was nicht funktioniert hat. Letztlich muss man ganz klar sagen, es hat weniger funktioniert, als dass die Sache gut war.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, was die Kritikfähigkeit angeht. Ich habe auch den Eindruck, dass die Spieler enorm selbstkritisch unterwegs sind. Wenn die ein schlechtes Spiel gemacht haben, dann sagen die das auch. Also wenn man dann in der Mixzone steht und die Spieler das Spiel analysieren müssen, dann sagen, ja, da haben wir Fehler gemacht, da sind wir nicht gut genug gewesen. Hast du aber den Eindruck, dass der gesamte Verband genug Kritik aushalten kann?
Muss ich kurz drüber nachdenken. Ich glaube schon. Also ich glaube, das kann ein jeder aushalten. Ich glaube, da ist keiner so zart beseitet, dass das zu viel wäre. Also ich gehe jetzt mal die handelnden Personen da gerade geistig durch. Nee, das kann ein Präsident aushalten, das kann der Nationalmannschaftsmanager aushalten, das kann der Sportvorstand aushalten, also Michelmann, Chaton und Meckes. Und das kann auch Alfred Gislason aushalten, der sich natürlich mit seiner breiten Brust, der isländischen breiten Brust, der vor seine Mannschaft stellt nach dem Turnier, gesagt hat, dass er viel Spaß mit ihr hatte in einer schweren WM. Ich weiß jetzt nicht so genau, was da jetzt dran schwer war, weil die Grundvoraussetzungen waren so gut wie lange nicht. Aber er bezieht das möglicherweise auch natürlich auf seine private Situation, die danach herausgekommen ist.
Wenn wir die weglassen, weil ich glaube, das wäre unfair, das in die Bewertung mit einzubeziehen. Hätte mir übrigens vielleicht auch gewünscht, dass man dann eventuell sagt, okay, dann flieg mal für 2-3 Tage nach Island, weil aus meiner Sicht das immer vorgeht. Und ich glaube, das wäre auch in Ordnung gewesen. Das wäre wahrscheinlich auch für die Mannschaft in Ordnung gewesen. Ich weiß aber auch nicht, ob das intern diskutiert wurde. Du hast gesagt, die Voraussetzungen waren so gut wie lange nicht. Und wenn wir uns die Mannschaft anschauen und auch die Spielzeiten der einzelnen Spieler in den Mannschaften in der Bundesliga, dann müssen wir ja schon sagen, Marco Grgic, der spielt unglaublich viel in Eisenach, hat ja auch direkt wieder sehr gut gespielt jetzt in der vergangenen Woche für den THSV. Juri Knorr spielt viel bei den Rhein-Neckar-Löwen auf einer wichtigen Position. Julian Köster macht das beim VfL Gummersbach und spielt sogar aktuell international mit den Oberbergischen. Also es ist nicht so, wie das vielleicht in der Vergangenheit war, dass wir Probleme haben auf den einzelnen Positionen, insbesondere im Rückraum. Daher würde ich dir, was das angeht, Martin, zustimmen und sagen, die Voraussetzungen waren tatsächlich gut. Also ich habe den Kader relativ hoch eingeschätzt. Oder schätzen wir den mit unserer deutschen Brille zu hoch ein?
Nö, das glaube ich nicht. Genau, das ist ja zutreffend, was du sagst. Alle spielen tragende Rollen in guten Clubs, in Clubs, die entweder in dieser Saison international spielen oder in der letzten, ist also Jahre her, dass das mal stattgefunden hat. Ne? Also ich sag mal, selbst in den Zeiten von Heiner Brand, in den glorreichen damals, da haben ja auch nicht alle immer in ihren Vereinen gespielt und schon mal gar nicht danach. Ne? Also man konnte schon aus dem Vollen schöpfen, sage ich jetzt mal. Ne? Also das meine ich mit Top-Voraussetzungen. Und dann natürlich noch die Silbermedaille im Gepäck. Ne? Im Nachhinein wurde das vielleicht ein Rucksack, aber auch das verstehe ich nicht. Das war ein Ereignis, da hat die Mannschaft wahrscheinlich overperformed, also war besser als sonst und als ihr normales Limit, das haben sie nach oben gesetzt und ja, das sollte ja eigentlich, und das habe ich auch so in der Vorbereitung gespürt, dazu führen, dass man ja daran anknüpfen kann und nicht muss, aber irgendwie war der Rucksack zu schwer im Endeffekt, warum auch immer.
Es ist eine nette Metapher, die du da bringst mit dem Rucksack. Hattest du denn persönlich das Gefühl, dass die einen Rucksack auf hatten, weil das war mein Eindruck. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, denn so eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, die Deutschland zuvor ja nur, wenn wir die DDR mal außen vor lassen, nur zweimal überhaupt gewonnen hat, die sollte eigentlich unfassbar viel Schwung geben.
Genau. Also es gibt ja immer die Erwartungshaltung, ne? Die öffentliche und die innere, die eigene. Natürlich haben die alle gehofft, wieder um die Medaille mitspielen zu können. So ganz so weit waren sie auch nicht davon entfernt. Das muss man ja auch mal sagen. Wenn es einen Wurf in den letzten 22 Sekunden eine reguläre Spielzeit gegen Portugal gegeben hätte, dann wäre das ja auch durchaus möglich gewesen. Ne? Also 22 Sekunden, da schließen Bundesligamannschaften normalerweise zweimal ab, ne? Also wenn es gut läuft. Und dann wäre dieses Spiel gegen Portugal wie auch immer gewonnen worden, auch wieder mit einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Nee, ich habe den Rucksack persönlich überhaupt nicht gespürt. Also ich persönlich schon mal gar nicht, aber eben auch bei den Spielern eigentlich nicht. Und dann sah es aber auf dem Feld immer so aus, als ja, ob irgendjemand so ein bisschen auf der Bremse steht. Ne? Und das war ja offensichtlich, dass jedes Mal 20 Minuten gebraucht wurde, bis man sich auf den Gegner eingestellt hatte und bis man dann so wirklich selber ins Rollen kam. Warum auch immer.
Wenn du jetzt sagst, warum auch immer, hast du denn im Ansatz eine Erklärung dafür, warum man so lange auf dieser Bremse stand? Die waren nicht, und das ist jetzt dann vielleicht eine Metapher meinerseits, die waren nicht losgelöst. Ja, also wie das bei der Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Sommer der Fall gewesen ist, da hatte man den Eindruck, die ganze Mannschaft war losgelöst, hat diese Euphorie aufgegriffen und jetzt gewinnst du die Olympia-Silbermedaille und irgendwie ist das Gegenteil der Fall. Ich kann mir das schwer erklären. Kannst du das irgendwie erklären?
Die Ursachen, die müssen andere finden. Ne? Also das erleben wir natürlich nicht, was da im Mannschaftsquartier los ist. Das ist eine lange Zeit. Die hocken da mehr oder weniger 3, 3,5 Wochen aufeinander mit der Vorbereitung noch im Norden, in Flensburg und in Kiel. Keine Ahnung, was da innerhalb der Mannschaft los war. Aber ich habe es nicht so erlebt, dass die in den Flow kommen, dass die ja Spaß, Freude, Emotionen so richtig ausleben und ausstrahlen. Ne? Also es war immer eher ja, getragen, zäh, ein bisschen bräsig. Das sind jetzt die Adjektive, die mir in den Sinn kommen. Ne? Und ja, also und dann immer die Starts natürlich in die Spiele, dass du selbst gegen die schwächeren Konkurrenten wirklich zu kämpfen hast. Ne? Das hat sich ja dann meist immer erst Mitte der zweiten Hälfte rauskristallisiert, dass man die Polens, Tschechiens, Schweiz, Italiens dieser Weltmeisterschaft schlägt und schlagen kann. Ne? Also es war lange ein Ringen und ein sehr zähes Ringen auf Augenhöhe mit deutlich kleineren Handballnationen. Das muss man ja auch dazu sagen, bei allem Respekt.
Ja, den Respekt, den haben wir, glaube ich, alle. Also ich möchte da niemanden kleinreden, aber du hast schon recht. Das sind jetzt nicht die Schwergewichte des Handballs. Wenn ich mir alleine die Hauptrundengruppe in Oslo ansehe, was da für Kaliber mit dabei waren, da wäre Deutschland vielleicht gar nicht ins Viertelfinale gekommen. Und jetzt hast du eben ja schon angedeutet, 22 Sekunden, da gibt es dann Mannschaften in der Bundesliga, die schließen in der Zeit zweimal ab. Das ist ja dann gar nicht meine Erwartungshaltung. Mir hätte dann in der Auszeit aber auch gereicht. Ich habe mir das hinterher dann ja nochmal angesehen, weil ich in der Halle war, du ja auch. In der Auszeit hätte mir gereicht, wenn da eine klare Ansage kommt. Und ich weiß, der Kollege Mimi Kraus, der hat zuletzt in Dein Format Harzblut die Sache mal kurz angesprochen. Aber so richtig ist das nicht Thema. Das ist mir persönlich dann zu wenig, wenn man sagt, hey Jungs, wir gehen jetzt nochmal richtig drauf. Da erwarte ich eigentlich, wenn du diesen letzten Angriff hast, um vor der Verlängerung in ein WM-Halbfinale zu kommen, dass es da eine Vorgabe gibt. Wir spielen Spielzug XY und wenn da in der ersten Situation was nicht funktioniert, da machen wir das und das als Alternative. Am Ende rutscht dann Renas Uschin so halb aus, weil sie irgendwie alle nicht wissen, was sie machen sollen. Das ist mir zu wenig. Dir auch?
Viel zu wenig. Also ich habe die Auszeit mir allesamt natürlich angeguckt, angehört. Auch im Nachgang nochmal. Ich habe auch relativ viele Fragezeichen bei den Nationalspielern auf den Köpfen und in den Gesichtern gesehen und gelesen. Dass manchmal, wenn dann Ansagen kamen von Alfred Gislason, so nicht richtig verstanden wurde, was will er denn jetzt gespielt haben? Was sollen wir denn jetzt machen? Dann hat mitunter mal der Mittelmann, also Juri Knorr oder Luka Witzke, das Kommando übernommen. Julian Köster, als er so richtig im Turnier war. Ne? Das hat ja auch ein bisschen gedauert, aber dann war er enorm gut. Und ja, es hat aber nicht gereicht, dass die Mannschaft das selbst reißt, ne? Und die Spielzüge an sich zieht. Das ist sicherlich auch eine Erkenntnis. Und ja, taktisch kam da zu wenig, das muss ich ganz ehrlich sagen und sehe ich auch so. Alfred ist jetzt kein ganz großer Kommunikator, der lebt von seiner Aura, der ist natürlich ein akribischer Arbeiter, da brauchen wir nicht drum rumreden, ist top vorbereitet, weiß alles. Ne? Und aber in den entscheidenden Momenten hätten die Spieler mehr Hilfen gebraucht.
wie kann man denn dann in Zukunft mehr Hilfen für die Spieler erwarten? Weil ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, ist jetzt eine Vermutung meinerseits, dass Alfred Gislason nach den Olympischen Spielen eventuell auch gedacht hat, die Mannschaft ist schon weit genug. Es gibt andere Nationen, beispielsweise die Schweden, da ist ein Gottfridsson, der macht dann die Ansagen in den Auszeiten. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn man auf die sportliche Vita von Jim Gottfridsson schaut, dass man dann sieht, okay, der hat natürlich eine ganz andere Form von Erfahrung. Der hat schon alles gesehen, der hat die Champions League gewonnen, der ist mit Schweden Europameister geworden und das als der zentrale Spieler. War vielleicht die Erwartungshaltung von Alfred Gislason an die Mannschaft da zu hoch?
Das kann ein Grund sein, ne? Und es geht natürlich auch immer um Typen. Und du hast Gottfridsson erwähnt, da gibt es in den großen Nationen immer welche. Also bei Dänemark, da weiß er gar nicht, wo du anfangen sollst. Sollst du bei Lauge anfangen oder Gitzel oder Püttlik, die das allesamt können. Unsere Mannschaft, die Deutsche, ist mit stilleren Charakteren ausgestattet. Also Juri Knorr ist jemand, der führt. Aber in erster Linie führt er mal sich, ne? Und Julian Köster kann das, hat das auch gemacht mitunter. Renas Uschins hatte viel mit sich zu tun. Mein Eindruck war, er war überspielt. Er hat enorm viel Spielzeit bekommen, auch da natürlich. Warum nicht Nils Lichtlein früher? Warum nicht auch Marco Grigic mal früher? Also nicht nur punktuell, immer sporadisch und eine Aktion und dann wieder raus. Das ist sicherlich auch so eine Erkenntnis. Das sagt sich nach einem Turnier dann immer leichter, ne? Hätte man den mal ein bisschen früher gebracht und die besser früher aufgebaut. Allerdings, das gehört auch so weit dazu, die Spiele waren alle enorm eng, ne? Wenn du in der ersten Halbzeit gegen Polen mit 5 oder 6 Toren führst, dann kannst du natürlich früher mal was probieren, auch mal ein anderes Abwehrsystem und so weiter. Also wir waren in vielen Bereichen sehr eindimensional. Immer die erste 7, wenig Input von außen, wenig Ideen. Ja, und so kommt das dann zustande, ne? Also das ist dann am Ende ein Platz 5 mit einem Viertelfinale aus, mit einem knappen. Und ohne Probleme wäre ja mehr drin gewesen, das muss man ja ganz klar sagen.
Wie fällt denn dann insgesamt dein WM-Fazit aus? Bist du enttäuscht mit der Erwartungshaltung, die du eigentlich eben genannt hast?
Also ich hatte mich persönlich sehr auf ein WM-Halbfinale gegen Dänemark nochmal gefreut und vielleicht hätte es dann nicht ein 30-40 oder ein 26-39 gegeben wie zuletzt bei den beiden Klatschen, so kann man es ja schon sagen. Und vielleicht wäre das Momentum dann tatsächlich mal auf die deutsche Seite gesprungen, das wäre nicht aussichtslos gewesen. Ne? Auch Dänemark hat ja mal gestruggelt im Turnierverlauf, jetzt nicht wirklich, aber vielleicht hätten wir sie einfach mal vor Probleme stellen können, vor größere. Ja, und das ist so eine persönliche Enttäuschung, ne? Also schade ist das einfach, ne? Hätte ich gerne gehabt, dieses WM-Halbfinale. Aber das ist ein egoistischer Gedanke. Nein, ich bin nicht enttäuscht. Also wahrscheinlich ist es wirklich so, bei Olympia in Paris und in Lille nachher, da haben sie etwas über ihrem Limit gespielt. Und jetzt in Dänemark und dann am Ende in Oslo etwas drunter. Und das ist die Quintessenz.
Ja, so kann man das auf jeden Fall auch sehen. Da bin ich deiner Meinung. Also wahrscheinlich ist die Wahrheit, die liegt in der Mitte. So ist es natürlich richtig. Also ich frage mich jetzt natürlich, wie das weitergeht. Wir haben in 2 Jahren eine Weltmeisterschaft im eigenen Land und nächstes Jahr gibt es natürlich nochmal eine Europameisterschaft. Da wird Deutschland, sollte man das Finalwochenende erreichen, mal wieder übrigens die ganze Zeit in Herning verbringen. Mit welchen Gedanken gehst du denn jetzt aus Sicht der Nationalmannschaft oder eines Nationalmannschaftsbeobachters in die nächsten Monate? Was sind da so deine Gedanken?
Dass sie schon was tun muss, ne? Also das muss man aufarbeiten und da reicht sicherlich nicht so eine Märzeinheit. Ich glaube, da stehen wieder eben Qualifikationsspiele an Mitte März, dass man sich da mal Nachmittag Zeit nimmt und nochmal nachschaut und drüber schaut, was hat denn funktioniert, was hat nicht funktioniert. Das muss schon tiefgreifender sein, meiner Ansicht nach. Neues Personal tut vielleicht auch gut. Ein paar neue Impulse von außen, also von Leuten, die noch nicht in der Nationalmannschaft gespielt haben. Sag mal einen Namen, Tim Fallhofer, links außen von den Füchsen. Der wäre sicherlich ein Kandidat. Ansonsten hat er natürlich alle dabei gehabt, die da was zu suchen haben in der Nationalmannschaft. Das ist gar keine Frage, ne? Und ein bisschen Pech gab es natürlich auch wieder mit Verletzungen. Das müssen wir natürlich immer mit ins Kalkül ziehen. Sebastian Heilmann, Yannick Kulbacher sind in jeweiliger Bestform sicherlich auch Spieler, die an der Weltklasse krass. Das war schade im Vorfeld, aber so ist nun mal die Situation. Bei hochbelasteten Spielern aus der Handball-Bundesliga, die jedes Mal bei jedem Abstiegsduell oder wie auch immer performen müssen, und da gewinnst du kein Spiel mal ebenso, das ist natürlich auch ein Problem. Ja, es muss sich was tun. Da gibt es die EM, du hast es angesprochen, wieder wahrscheinlich 2, 2,5, 3 Wochen Herning in einem Jahr. Dann die WM im eigenen Land. Ja, also da sollte sich taktisch in vielerlei Hinsicht was tun. Ich habe das zweite Deckungssystem angesprochen. Das können viele Mannschaften. Die Kroaten können das par excellence, dieses 3-2-1. Sowas würde ich mir auch mal wünschen, um den Gegner mal vor größere Aufgaben zu stellen. Wir müssen das Spiel über außen verbessern. Wir müssen das Spiel mit dem Kreis verbessern. Wir müssen auch mal 7-6 möglicherweise ja als Alternative und als Idee mal für einen Moment reinwerfen können. Also es gibt schon Aufgaben, ne? Also es gibt schon einiges, an dem man arbeiten muss.
Ja, das ist tatsächlich jetzt relativ viel. Und immer, wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, kommt mir tatsächlich der Gedanke, das ist ja die Aufgabe von Alfred Gislason.
Ja, na klar, das ist die Aufgabe von Alfred Gislason und vom Trainerteam, ne, von Erik Puttke auch dazu. Also ich habe jetzt auch keine Idee, wie da, also bin bei den Trainingseinheiten nur punktuell dabei, ne? Also das ist viel. Dafür sind natürlich die Trainingszeiten, die Lehrgänge vergleichsweise kurz immer, ne? Also, und wir müssen ja auch bedenken, dass ganz viele der Hochbelasteten letzten Sommer gar keine Pause hatten, keine Sommerpause durch die Olympischen Spiele. Das kommt ja alles hinzu. Das gibt's in diesem Jahr schon. Vielleicht muss man auch mal kreativer sein und, keine Ahnung, schon im Vorfeld viel früher beginnen, auch mit taktischen Schulungen, wie man sich was vorstellt, ohne die Leute in der Halle zu haben. Also Gespräche führen, Ideen vermitteln, das geht ja heutzutage auf vielen verschiedenen Wegen. Und was wollen wir spielen? Wie ist unsere Philosophie? Was für einen Handball wollen wir sehen? Wollen wir diesen Hochgeschwindigkeitshandball von Dänemark spielen? Dazu brauchst du eine super Abwehr, einen super Torhüter. Torhüter haben wir super. Zwei tolle, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Andreas Wolf, David Späth. Die haben fantastisch gehalten. Da liegt es also nicht dran. Abwehr war Medium, würde ich mal sagen. Also was wollen wir für einen Handball sehen? Ne? Das ist die übergeordnete Frage. Und daran hat man jetzt ein Jahr Zeit zu arbeiten. Mit ein paar Spielen, mit ein paar Lehrgängen. Und dann muss da was bei herumkommen. Und dann sollte das im Halbfinale wieder als Ziel ausgegeben werden. Und das wird es mit Sicherheit auch. Und man sollte dann an den Medaillen kratzen.
Der Meinung bin ich auch. Ich habe ja jetzt auch die anderen Nationen gesehen, die in den letzten Jahren den Welthandball mitbestimmt haben, wie beispielsweise die Schweden. Wenn da wichtige Spieler ausfallen, ja, dann verändert sich auch da die Hierarchie in der Mannschaft natürlich, aber auch die sportliche Fähigkeit bzw. Qualität der Mannschaft. Und Norwegen war auch jenseits von gut und böse. Also sie haben überhaupt nicht gut gespielt. Dafür gibt es andere Nationen wie Portugal oder jetzt halt bei einer Weltmeisterschaft dann auch Brasilien oder Ägypten, die ein sehr hohes Niveau mitbringen. Ich habe mir hier noch, während du ein paar Anmerkungen gemacht hast, noch zwei, drei Stichworte aufgeschrieben. Du hast eben auch von Kommunikation gesprochen und ich habe zuletzt ein kurzes Interview gesehen von Marco Grigic, der eigentlich mehr oder weniger relativ durch die Blume, aber dann doch sehr klar geäußert hat, dass während des Turniers sehr wenig mit ihm gesprochen wurde und er manchmal gar nicht so wusste, wo er eigentlich steht. Also Stichwort Kommunikation, Martin.
Ja, klar. Also auch das ist ja beim Mannschaftssport so, dass der eine ein bisschen mehr Ansprache braucht, der andere braucht weniger. Das ist natürlich eine Gefühlssache. Das ist auch eine Charakterfrage. Ne? Das ist vielleicht nicht die ganz große Stärke von Alfred Gislason, aber das war sie auch nicht, als er einige Male die Champions League gewonnen hat mit Kiel und mit Magdeburg. Ne? Also aus dem kannst du ja nicht jetzt den großen Entertainer machen. Ist auch gar nicht notwendig. Aber da sind ja genug Leute da, die mit den Spielern reden. Ne? Da ist ein kommunikativer Co-Trainer, da ist ein Nationalmannschaftsmanager mit Benny Chatton, der sehr kommunikativ ist, sehr lustig und der sicherlich auch seine Rolle finden muss beim ersten großen Turnier und musste. Ja, also das ist aber natürlich ein Trainergefühl. Ne? Also wenn ich das nicht kann, also ich als Martin Schneider, wenn ich nicht kommunizieren kann, dann muss ich jemanden neben mir haben, der kommuniziert. Ne? Und so muss es dann funktionieren. Und natürlich muss ich auch ein Gefühl für einen Spieler entwickeln. Der eine, wie gesagt, braucht mehr Ansprache als der andere.
Dann ein weiteres Stichwort, Mut. Mut zu vielleicht einem anderen Deckungssystem. Mut, um vielleicht nicht immer auf die gleichen 7 Spieler zu setzen, wobei wir schon immer wussten, dass Alfred Gislason diese Tendenz hat. Ist das auch ein Punkt, dass man mehr Mut braucht?
Ich glaube, der ist schon sehr mutig. Also ist keiner, der jetzt nicht ins Risiko geht. Ne? Ist ja ein Offensivtrainer, der am liebsten mehr als 30 Tore wirft, ne? Also dessen Mannschaften zumindest. Und dann gucken wir mal, dann gewinnen wir schon die Spiele in der Regel, ne? Wenn nicht der Gegner gerade Dänemark heißt. Ne? Das ist ja so grundsätzlich sein Ansatz. Also er ist jemand, der geht schon ins Risiko grundsätzlich. Dass er möglicherweise das Risiko ein wenig gescheut hat, indem er immer wieder auf dieselben gesetzt hat. Ja, ich habe es erklärt. Ne? Das waren alles enge Spiele und so kamen natürlich ein paar Leute nicht ins Turnier. Ne? Dann machten Grigic ein enorm starkes Spiel gegen Tunesien, aber das ist eben auch nur Tunesien, ne? mit den 13, 14 Toren, die er da geworfen hat. Und spielt gegen Portugal im Prinzip wieder keine große Rolle. ja, ins Risiko gehen kann man. Auf der anderen Seite siehst du ja, was mit Dänemark los ist. Die spielen mit 8 Leuten im Prinzip ein komplettes Turnier durch, ne? Da geht Jakobsen natürlich in andere Form von Risiko, dass er die Überbelastung ja gar nicht streut oder gar keine Einsatzzeiten verteilt, sondern einfach die 8 Leute da durchs Turnier jagt, ne? Und lass es 9 oder 10 sein am Ende, ne? Also die 3 im Rückraum, die haben da immer gespielt, ne? Und das geht dann halt auch, ne? Aber dazu braucht es die Leute, ne? Die das mitmachen. Und jetzt gab es Krankheiten, Verletzungen im Vorfeld. Das muss man alles mit ins Kalkül ziehen.
Ja, tatsächlich. Die haben mehr oder weniger, oder Nikolai Jakobsen hat das ja getan, seine Kernspieler durch das Turnier gejagt. Das macht er seit vielen Jahren schon und er hat fast alles gewonnen. Also ich meine, das ist natürlich dann auch eine Qualitätsfrage, weil die Spieler im Endeffekt unfassbar gut sind und man muss sich allein den Rückraum angucken. Du hast ja eben die 3 Namen genannt, die da führend sind und das ist eben dann nochmal eine andere Qualität. Trotzdem, finales Fazit unseres Gespräches, es braucht ein bisschen mehr Kommunikation, vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, ein Co-Trainer, der ein bisschen lauter ist. Ich halte sehr viel von Erik Wuttke, aber der vielleicht ein bisschen lauter ist. Und es braucht vielleicht auch noch ein wenig Geduld, abschließende Frage, weil immer noch ist die Mannschaft, also der Kern, die Rückraumspieler beispielsweise, relativ jung, unter 25.
Das ist so, ne? Gitzel ist, glaube ich, auch 25. Die beiden sind Köster und Knorsen 24, Uschin 22. Also sie haben die Zeit vor sich, ne? Die beste Zeit kommt wahrscheinlich noch, ne? Das wünsche ich zumindest allen. Und deswegen ist das ja, was ich eben gesagt habe, die Voraussetzungen waren noch nie so gut, weil sie alle spielen in ihren Vereinen, weil sie europäisch unterwegs sind, Champions League oder Euroleague. Die allermeisten haben das schon erlebt und erleben es gerade. Deswegen gilt das natürlich immer weiter, ne? Und nach der WM ist vor der EM und nach der EM ist vor der WM in Deutschland. Also ich bin da nicht bange vor der Zukunft. Allerdings ist jetzt der Bonus, der Olympia-Bonus für alle aufgebraucht, ist vielleicht auch ganz gut. Dann wird der Rucksack wieder ein bisschen leichter. Und dann muss angegriffen werden bei der nächsten Europameisterschaft in Skandinavien, in Norwegen, Schweden und für die Deutschen in Herning.
Da bin ich mir relativ sicher, dass die Mannschaft das auf jeden Fall tun wird, um da erfolgreich zu sein. Ich glaube, diese Mannschaft ist sehr, sehr hungrig. Ich meine, wenn man noch nicht so viel erreicht hat sozusagen, bis auf diese Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, hat man natürlich auch noch sehr, sehr viele Ziele. Und ich bin mir relativ sicher, dass diese Mannschaft in den kommenden Jahren auf jeden Fall noch Medaillen gewinnen wird. Martin, hat dir dein erster Podcast Spaß gemacht?
Sehr kurzweilig, Sascha. Danke dir.
Ja, dann freue ich mich, dass du mit dabei gewesen bist und das hört sich ja fast so an, als wärst du das in Zukunft auch mal wieder. Da freue ich mich schon drauf und wir haben aber noch einen Teil dieser Sendung vor uns, das Interview der Woche. Kurze Pause, dann geht's weiter.
So, das Interview der Woche steht noch an und heute geht es um ein sehr spannendes Thema, das zuletzt für Aufmerksamkeit sorgte im Rahmen der Weltmeisterschaft. Die Mannschaft der USA, die war mit dabei und wir wissen ja, sie haben Wildcards bekommen, damit sie auch in den nächsten Jahren bei den Weltmeisterschaften mit dabei sind. Denn 2028 finden die Olympischen Spiele in Los Angeles statt und dann gab es auch in Herning im Rahmen der Weltmeisterschaft eine Pressekonferenz. Pro Handball USA, da wurde ein Projekt angekündigt mit prominenten Namen, die da mithelfen sollen, den Handball in den USA ein bisschen bekannter zu machen. Stina Oftedal, Esther Wanner Pohmann beispielsweise und Nikola Karabatic und Mikkel Hansen, also sehr, sehr prominente Namen aus dem Frauen- bzw. Männerbereich und die sollen also dabei helfen. Aber kann das funktionieren? Wie soll das eigentlich genau aussehen? Es wird ein Turnier geben in Las Vegas, in der Glücksspielmetropole, wo Glamour natürlich an der Tagesordnung ist. Aber kann der Handball in den USA Glamour sein? Darüber spreche ich jetzt mit jemandem, der seit einigen Jahren als Teammanager für die USA tätig ist, seit 2019 genauer gesagt. Er hat selber sehr erfolgreich Handball gespielt, unter anderem für Turo Düsseldorf, TuS Essen und die SG Flensburg-Handewitt und heißt Andreas Hertel. Schönen guten Tag, Andreas.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich bin sehr gespannt, was du uns in den nächsten Minuten alles so erzählen willst. Kleiner Hinweis noch an dieser Stelle, bevor wir durchstarten. Ihr könnt dieses Format sehr gerne unterstützen. Schaut einfach in die Shownotes der Sendung. Da gibt es einen Link zu PayPal oder schaut vorbei auf patreon.com/kreisab. Und nie vergessen, folgt uns auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Ich habe es gesagt, Andreas, seit 2019 bist du Teammanager der USA. Wie zur Hölle ist das eigentlich zustande gekommen?
Ein ehemaliger Mitspieler von mir in Mindener Zeiten, Robert Hedin, wurde Head Coach der amerikanischen Männernationalmannschaft und rief mich in dem Zusammenhang an ob ich nicht Lust hätte, dabei mitzuwirken, den amerikanischen Handball ein bisschen zu entwickeln. Seinerzeit war noch die Sprache von Mitstreitern wie Per Kalleen, wie Staffan Olsson, zwei Personen auch aus dem Schweizer und österreichischen Bereich und meiner Person. Übrig geblieben bin dann nur ich. Die anderen habe ich auch nicht gesehen, aber so bin ich zu dem Thema Handball USA gekommen und ich habe mir dann eine gewisse Bedenkzeit auserbeten. Wir waren auch zusammen auf einer Auslandsreise in Israel. Dort habe ich dann die damalige Mannschaft kennenlernen dürfen und es war sehr informationsreich und interessant, aber mit Handball hatte das damals noch nicht so richtig viel zu tun. Wir hatten, glaube ich, höchstens Oberliga-Format.
Oh, das ist aber eine Ansage. Also du hattest damals Zweifel, ob das Richtige für dich ist?
Das weniger. Ich wusste ja, worauf ich mich dann eingelassen habe, aber wir wollten einfach etwas entwickeln, was es zu der Zeit eben noch gar nicht geben konnte. Und das war eine spannende Aufgabe. Es war eine Aufgabe, bei der wir auch frei schalten und walten konnten und deshalb man auch eigene Ideen umsetzen konnte. Und das haben wir dann über die folgenden Jahre dann auch getan.
Wenn du jetzt zurückblickst und schaust auf das, was aktuell möglich ist oder auch nicht möglich ist, wo ihr aktuell steht, wo ihr damals gestanden habt, was sind so die ersten zwei, drei Dinge, die dir in den Kopf schießen, wenn du die Unterschiede betrachtest von damals zu heute?
Ich glaube, wir hatten einen ganz prägenden Moment, als wir seinerzeit die Wildcard für die Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten bekommen hatten und durch Corona im Trainingslager in Dänemark ausgebremst wurden, komplett als Mannschaft. Die Tschechen mussten damals auch absagen. Wir waren die zweite Mannschaft, die es erwischt hatte. Und uns hat eigentlich dieses Erlebnis nochmal als Mannschaft zusammengeschweißt und stärker gemacht. Damals hatten wir schon eine ganz gute Mannschaft beisammen mit vielen Spielern aus Europa, die einen amerikanischen Pass besaßen und somit für die amerikanische Nationalmannschaft spielberechtigt waren. 2023 hatten wir uns dann sportlich qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Schweden und in Polen und haben dort den historisch ersten Sieg für die Mannschaft der USA erreichen können. Und einen weiteren Sieg dann in der Hauptrunde gegen Belgien. Das waren schon Highlights in der bisherigen Entwicklung, was natürlich gekrönt wurde jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft durch drei Siege im President's Cup gegen Mannschaften, die wir dort vor der Brust hatten.
Ein Unterschied ist vielleicht auch, das wirst du uns jetzt sagen, die finanzielle Situation. Denn wir wissen alle, dass der US-Verband jetzt, was das angeht, nicht auf Rosen gebettet ist. Aber es gibt auch Unterstützung, denn ja, alle Beteiligten, also alle, die im Handball unterwegs sind, wünschen sich natürlich, dass so ein großer Markt, also potenziell großer Markt, das wird ja gleich dann nochmal unser Thema sein, wie die USA auf jeden Fall im Handball vertreten sind. Gab es denn da eine positive Entwicklung oder müsst ihr immer noch in dem Fall dann jeden Cent zweimal umdrehen?
Das müssen wir weiterhin, das werden wir auch in Zukunft tun, auch wenn sich die finanzielle Situation deutlich verbessert hat. Als wir seinerzeit angefangen hatten, haben wir ja zum Teil in Jugendherbergen auf Feldbetten schlafen müssen. Ganz spektakulär. Damit haben Robert und ich auch keine Probleme gehabt. Aber mittlerweile haben wir Sponsoren gefunden, die vier Trainingslager im Jahr finanzieren oder mit dem Geld der Sponsoren wir diese vier Trainingslager im Jahr finanzieren können. Was richtig auch ist in dem Zusammenhang, dass die Anreise und Abreise der Spieler durch diese selbst bezahlt werden müssen. Soweit sind wir eben noch nicht. Aber wir sind eben in der Lage, mittlerweile mit den Sponsoren, die wir gewinnen konnten, diese finanziellen Ausgaben stemmen zu können. Die finanzielle Situation insgesamt des Verbandes ist natürlich, wie weithin bekannt, auch sehr schlecht. Aber auch um da gleich etwas richtig zu stellen, kein Mensch musste in Kroatien seine Rückreise nach Hause, wo auch immer die Spieler hin wollten, selber bezahlen. Das war also etwas zu vieles Guten. Also so arm ist der Verband nicht, aber wir sind natürlich nicht auf Rosen gebettet.
Vorteil ist allerdings, dass ihr teilweise aus dem Fundus europäischer Spieler schöpfen könnt, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben.
Richtig, Sascha. Also ganz konkret, ohne die Qualität dieser Spieler wären wir nicht da, wo wir im Augenblick sind. Bei der letzten Weltmeisterschaft hatten wir Spieler mit doppelter Staatsangehörigkeit, die neben der amerikanischen noch 9 Staatsangehörigkeiten, also wir hatten Spieler aus 9 Ländern dabei. Unser Physiotherapeut war ein Australier, der in Salt Lake City arbeitet. Wir hatten einen Schweden als Trainer und einen Deutschen als Head of Delegation. Also wir waren wirklich eine reine Multikulti-Truppe, aber natürlich eine amerikanische Nationalmannschaft.
Ist es das, was vielleicht auch so viel Spaß macht, dass ja teilweise ihr aus unterschiedlichen Kulturen auch zusammenkommt, aber für eine Sache unterwegs seid?
Eindeutig. Also wir haben eine große Geschlossenheit. Ich bin ja selbst so geprägt durch meine eigene Karriere bei Turo Düsseldorf seinerzeit, wo wir mit einem ganz kleinen Kreis von Spielern eine hohe Homogenität hatten, uns gut verstanden hatten und dadurch auch deutlich besser spielen konnten eigentlich als die Qualität der einzelnen Spieler. Das versuchen wir auch in dieser Mannschaft umzusetzen. Das fordern wir ein, das fördern wir aber auch. Und da fühlen sich alle Spieler wohl. Die kommen alle gerne zu unseren Trainingslagern, zu unseren Turnieren. Und das ist auch für uns ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Wege sind.
Wird es denn aber deiner Meinung nach zumindest mal in den nächsten 5 bis 10 Jahren dabei bleiben, dass man weiter aus diesem, ich habe es eben gesagt, Fundus von Spielern schöpfen kann in Europa mit dieser doppelten Staatsbürgerschaft oder mit einem US-Hintergrund? Also ihr müsst ja irgendwo sportliche Qualität herbekommen, wenn ihr euch auch weiterentwickeln wollt. Also wir haben natürlich auch in Deutschland ein paar Beispiele mit den Hüterbrüdern, die als Amerikaner unterwegs sind, jetzt handballerisch, obwohl sie in Deutschland mehr oder weniger ausgebildet wurden. Also seid ihr weiterhin darauf angewiesen oder verändert sich da gerade etwas?
Ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Sektor. Wir sind ja verantwortlich für die Entwicklung der Nationalmannschaft und können da eigentlich nur auf Spieler zurückgreifen im Augenblick, die hier in Europa ausgebildet wurden. Also eigentlich entwickeln wir gerade den Handball in den Staaten von oben nach unten und nicht von unten nach oben, was man eigentlich machen sollte. Es fehlt also jegliche Liga-Systematik oder auch Jugendförderung in den Staaten, wie wir sie in Europa kennen. Wir haben jetzt einen Fundus von ca. 50 Spielern im Senioren-, im Jugend- und im Juniorenbereich. Und aus diesem Fundus von Spielern generieren wir dann oder versuchen wir das Beste zu machen und unsere Nationalmannschaft wettbewerbsfähig zu machen. Absolut richtig ist aber auch, dass wir in den nächsten 5 bis 6 Jahren Spieler verlieren werden, allein schon altersbedingt, deren Qualität wir dann auffangen müssen durch neue Spieler. Deshalb sind wir auch immer bestrebt, neue Spieler mit in die Trainingslager einzubinden, junge Spieler mitzunehmen auf diesem Weg und hoffen, über diese Systematik dann auch die Qualität der jetzigen Mannschaft erhalten zu können und auszubauen. Langfristig heißt für mich, und das ist ganz wichtig auch, über 2028 hinaus müssen wir natürlich aus den Staaten Spieler generieren, die eine gute Qualität, zumindest von den Voraussetzungen mitbringen, um dann auch uns in weiteren 3, 4 Jahren weiterbringen zu können.
Ist es denn aktuell so, dass ihr Probleme habt, sozusagen neue junge Spieler zu finden? Oder ist das besser als vor einigen Jahren? Einfacher vielleicht?
Es ist definitiv einfacher, weil auch unsere Reputation mittlerweile deutlich besser geworden ist. Wir werden anerkannt, das bescheinigen uns auch Trainer gegnerischer Mannschaften wie Portugal, gegen die wir vor 2 Jahren bei der letzten Weltmeisterschaft in der Vorbereitung deutlich höher verloren haben. Das bestätigen uns auch Trainer aus Brasilien, die gesagt haben, Mensch, ihr habt euch entwickelt. So, das bestätigt eigentlich unsere Arbeit. Aber es ist vollkommen richtig, wir müssen auch weitere Spieler immer wieder mitnehmen. Und in Europa gibt es komischerweise sehr, sehr viele Spieler, die einen amerikanischen Pass auf einmal in der Schublade finden und somit für uns auch interessant sind und dann auch in der Regel gesichtet werden und wenn sie die Qualitäten haben, dann auch mitgenommen werden, natürlich.
Glaubst du, dass es dann vielleicht bei der nächsten Weltmeisterschaft, die ja in Deutschland stattfindet, also für dich sozusagen ein Heimspiel, möglich sein wird, mal nicht im President's Cup zu landen? Seid ihr dann schon so weit?
Das hängt natürlich immer auch von der Auslosung ab und in welcher Vorrunde wir spielen. Wenn man sich unsere Vorrunde bei der diesjährigen Weltmeisterschaft ansieht, mit Portugal, Brasilien, Norwegen in Oslo, dann brauche ich dir nicht zu sagen, dass wir natürlich dort kaum eine Chance hatten, haben uns aber in der Vorrunde wirklich gut verkauft und haben auch diese Erfahrung aus der Vorrunde dann im President's Cup umsetzen können und dort erfolgreich. Also von daher wird man abwarten müssen, wie das 2027 dann aussieht von der Auslosung. Aber natürlich ist unser Ziel, bei jeder Weltmeisterschaft Spiele zu gewinnen. Die Platzierung am Ende ist natürlich auch wichtig, aber für uns wichtiger ist, wie verlieren wir oder wie spielen wir gegen Top-Mannschaften, wie verkaufen wir uns, wie viel Erfahrung bekommen wir und wie sehen wir dann 2028 in Los Angeles aus.
Und damit kommen wir quasi zu dem Thema, weshalb ich dich auch eingeladen habe. Die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 sind natürlich ein ganz, ganz entscheidender Zeitpunkt beziehungsweise eine Veranstaltung von immenser Bedeutung für den Handball in den USA. Jetzt wissen wir, dass generell bei Olympischen Spielen die Hallen oder die Venues generell sehr, sehr gut gefüllt sind, egal welche Sportart dort ausgeübt wird. Die Frage ist, wird das in den USA auch beim Handball der Fall sein? Ich glaube, am Ende wird das schon so kommen, aber man muss natürlich die Sportart generell irgendwie populärer machen. Und du hast es eben ja sehr, sehr gut formuliert. Aktuell seid ihr dabei, die Sportart von oben herab aufzubauen. Und du hast selber gesagt, eigentlich ist der richtige Weg ja, das von unten zu tun, von der Basis her, also eine Basis überhaupt zu kreieren. Wie sieht denn die Basis in den USA aktuell überhaupt aus?
Dazu müssen wir uns in den Staaten anschauen, wie Sportarten überhaupt gelebt werden oder in Schulen angeboten werden. Es ist ja so, dass jede einzelne Schule in den Staaten durch ein Mitspracherecht von Lehrern, Eltern, so eine Art Board, entscheidet, welche Sportart jetzt dort gespielt wird. Das ist nicht wie bei uns, wo das Land NRW zum Beispiel sagt, in diesem Halbjahr wird dann Volleyball gespielt oder Handball oder es wird geturnt, sondern da ist ein individuelles Mitspracherecht entscheidend. Und da steht natürlich Handball neben den vier gesetzten Sportarten, die wir ja alle kennen, in Amerika nicht unbedingt ein Produkt oder ein Sport, der dann gewählt wird. Zum Beispiel gibt es ja auch bei den Randsportarten, die wir als sogenannte Randsportarten kennen oder auch gar nicht kennen, wie Pickleball, so dass da eine Entwicklung in den Staaten stattgefunden hat, die ja gigantisch ist. Und da machen wir uns gar keine Vorstellung von den Größenordnungen. Wenn heute 60.000 Mitglieder im Pickleball-Verband bestehen und seit 2014 jeden Monat 200 neue Pickleball-Plätze eröffnet werden, dann zeigt das schon die Dimension aus, die auch Randsportarten aus unserer Sicht dort spielen. Und wenn dann über 40 Millionen Menschen diesen Sport betreiben, dann muss man natürlich auch aufpassen, dass eine Sportart wie Hallenhandball, um den Bogen zu schlagen, aus dem olympischen Programm nicht rausfällt bzw. in Frage gestellt wird. Und das ist die große Gefahr. Wir versuchen uns dort gut zu verkaufen. Wir versuchen, den Sport attraktiv darzustellen. Wir versuchen natürlich, das bestmögliche sportliche Ergebnis zu erzielen. Aber um den Handball in solchen Entwicklungsländern anzubieten, muss natürlich noch viel, viel mehr passieren. Und ich stimme da Bob Hanning absolut zu, dass man aus diesem Grund auch jede zweite Weltmeisterschaft auch mal in solche Länder verlagert, um dort den Sport populär zu machen. Auch da gilt wieder das Prinzip fordern und fördern. Das heißt, es muss auch anschließend natürlich eine Entwicklung in diesen jeweiligen Ländern zu beobachten sein. Und dann kann der Sport sich auch vielleicht in solchen Ländern entwickeln.
Um das kurz zu erklären, weil der ein oder andere wird gar nicht wissen, was Pickleball ist. Das ist vergleichbar mit Paddle Tennis, nur dass man beim Paddle Tennis halt die Banden direkt um das Spielfeld hat, ähnlich zum Squash. Also man spielt auch mit diesen Banden und beim Pickleball ist das halt eben nicht der Fall. Ist ein bisschen eine Mischung aus, ja, Tischtennis, Tennis. Also auf jeden Fall eine Rückschlagsportart, die derzeit boomt in den USA. Und Paddle Tennis ist ja auch in Deutschland immer populärer, aber vor allem eine Sportart, die besonders in Spanien und Italien relativ groß ist. Da weiß ich beispielsweise, wird es auch live im Fernsehen übertragen. Also das ist schon ja eine Entwicklung, wo der Handball sich vielleicht auch Gedanken machen muss. Ich weiß nicht, wie du das siehst, jetzt mal fernab von der US-Thematik.
Ich sehe das absolut so. Wir müssen einfach schauen, wo wir mit unserem Sport, für den kämpfen wir letztlich jeden Tag, bleiben am Ende. Und wir leben hier in Deutschland speziell auf der Glückseligkeit. Aber das ist eben nicht der globale Sport. Der globale Sport sieht etwas anders aus. Und wir beide wissen ja, dass die IOC-Sponsoren zu 2/3 aus amerikanischen Firmen besteht, dass die natürlich Coca-Cola, Intel und wie sie alle heißen, nach Zugriffszahlen auch Sportarten bewerten. Und wenn diese IOC-Sponsoren dann sagen, Mensch, Handball hat gar keine große Durchsetzung international. Es spielen, ich sag jetzt mal, 10 Millionen Deutsche und es spielen 2 Millionen Skandinavier Handball, dann kommt man eben in die Bredouille zu überlegen, ob man den Sport rausnimmt. Und das wäre der Super-GAU für unseren Sport. Und deshalb gibt es ja auch vermehrt Anstrengungen der IHF, auch des FCHs und auch der ERF sicherlich, dort etwas zu verändern und dieses Thema sensibel anzugehen. Aber da müssen natürlich jetzt auch Taten folgen.
Das ist eben der Punkt. Also FCH in dem Fall, das Forum Club Handball mit dem noch aktuellen Geschäftsführer Gerd Butzek, der ja hier auch schon zu Gast gewesen ist in der Vergangenheit. Es gibt eben jetzt diese Veranstaltung zum ersten Mal dann im Sommer 2026 in Las Vegas. Gibt es ein Vorbereitungsturnier auf die neue Saison. Das kann man, glaube ich, schon so ausdrücken mit zum Beispiel Mannschaften wie im Männerbereich dem FC Barcelona oder Paris Saint-Germain. Bei den Frauen sind Odense und Györ schon mit dabei. Jeweils 8 Mannschaften werden daran teilnehmen. Aber wo zur Hölle soll das stattfinden? Also in welchem Venue wird das stattfinden? In Las Vegas ist immer viel los. Also da muss man sich erstmal platzieren können. Boxen ist da ein großes Thema. Die haben auch eine Eishockeymannschaft in der NHL. Sie haben dann demnächst auch eine Baseballmannschaft in der Major League Baseball, die nach Las Vegas ziehen wird. Sie haben die Las Vegas Raiders in der NFL. Also allein da schon, nur in Las Vegas, ist unfassbar viel Konkurrenz. Und vom Glücksspiel habe ich noch gar nicht angefangen. Denn das ist nur an ganz, ganz wenigen Orten in den USA überhaupt gestattet und in Las Vegas ist das eben so mit den ganzen Casinos. Wir wissen das, aber wie soll man da Aufmerksamkeit generieren für Handball?
Ja, das wird Aufgabe des Veranstalters sein, der diese Veranstaltung, wie gesagt, promotet und auch sicherlich zu verantworten hat. Das ist ein Däne, Mats Winter, der sich dort ja auch in Oslo präsentiert hat mit der Idee. Und wir müssen einfach abwarten, ob diese Idee wirklich so realisiert wird, wann sie realisiert wird, was auch im Anschluss an diese Veranstaltung stattfindet. Las Vegas ist in diesem Zusammenhang natürlich ein interessanter Standort, da es dort ein internationales Publikum gibt. Da sind auch viele Asiaten natürlich, Europäer auch natürlich. Aber dann gibt es schon mal eine gewisse Menge an Menschen, die diesen Sport kennt. Und wenn man das richtig promotet, kann das natürlich auch an dieser Stelle ein Spektakel wäre natürlich. Wie das am Ende aussehen wird, das wissen wir noch alle nicht und das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber diese ersten Überlegungen, Pläne und auch konkreten Orte sind ja schon genannt in Oslo und wir warten einfach mal ab, was daraus wird. Ich baue aber letzten Endes mehr darauf, dass im Anschluss an dieses Event dann auch für den amerikanischen Handball Strukturen geschaffen werden können, dass es dann weitergeht, dass es dann so eine Art Auftaktveranstaltung für diese Pro League dann ist, wie auch immer die dann aussieht, weil das ist natürlich noch eine ganz andere Hausnummer und auch eine Investitionsgröße.
Ja, wir reden hier von Summen, also ich bin ganz ehrlich, Andreas, ich versuche ja immer optimistisch zu denken, was den Handball angeht. Ich halte es aber aufgrund der so immens hohen Konkurrenzsituation für äußerst, äußerst ambitioniert zu sagen, wir gründen jetzt eine Pro League in den USA. Weil welche Spielerinnen und Spieler sollen denn da spielen und für welches Geld sollen die denn da spielen? Verdienen die dann ähnlich oder vielleicht sogar mehr als in Europa? Und wir wissen ja auch, und das ist in den USA ganz entscheidend, wie werden denn Gelder generiert? Erstmal natürlich durch Tickets, weil die Hallen oder die Stadien sind immer extrem voll und vor allem durch TV-Verträge. Also wenn man sieht, was die NFL oder auch die NBA, die ab der kommenden Saison mit einem neuen absoluten Rekord-TV-Vertrag unterwegs ist, dort an Geldern generieren, sehe ich das im Handball nicht.
Ja, das ist natürlich eine Vision, die man da hat, die zum Teil auch aus meiner Sicht im Augenblick zumindest äußerst unrealistisch ist. Aber man muss ja eine Idee haben, bevor man überhaupt etwas beginnt. Und jeder Start einer Sache ist ja schon mal besser, als nichts zu tun. Und ich finde, das ist schon mal ein möglicher Weg. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht, wenn dort nicht ein großer Investor, ein großes multinationales Unternehmen, zum Beispiel wie Verizon, dort sich engagiert, dann wird so eine Handball-Pro-League kaum möglich sein. Das sind ja gewaltige Kosten, die da entstehen insgesamt. Wer da spielen soll am Ende, ob das wie vielleicht im Fußball dann Spieler sind, die in Europa keinen Vertrag mehr bekommen, dort dann für ein vernünftiges Gehalt dann nochmal 2-3 Jahre auch eine neue Lebenserfahrung machen, das ist eine andere Frage. Das werden dann, wie gesagt, die nächsten Gespräche und Monate auch ergeben. Wir sind da ein bisschen abwartend. Wir passen einfach auf, was da passiert. Wir müssen uns auf unseren Teil konzentrieren, Robert Hedin und ich, mit der Nationalmannschaft und mit der Jugend- und Junioren-Thematik und versuchen dort Verbesserung zu erreichen. Das andere Thema ist mindestens genauso wichtig, da gebe ich dir recht, Sascha, aber wir müssen abwarten, was sich da tut. Es gab schon viele Ideen, viele Überlegungen, es gab auch schon viele Versuche, deshalb sind wir da so ein bisschen vorsichtig und warten erstmal ab an der Stelle. Aber nochmal, ohne Geld geht in Amerika gar nichts. Das ist nicht vom Staat unterstützt. Alles, was dort passiert, ist privat finanziert, ist von Companies finanziert, ist unglaublich teuer.
Ja, unglaublich teuer, das ist noch nett formuliert. Also wir reden eigentlich von Summen, die man einsetzen müsste, die aus meiner Sicht in den Bereich, weiß ich nicht, nicht nur 100 Millionen Dollar oder Euro gehen müssen, sondern vielleicht sogar in den Milliardenbereich. Anders wird das nicht funktionieren. Und du hast ja gerade eben auch erklärt, wie viele neue Pickleball-Plätze pro Monat auch eröffnet werden. Das ist ja phänomenal. Also für die Sportart natürlich sehr, sehr gut. Wenn ich dich aber gerade richtig verstanden habe, ist dann also der Austausch zwischen dem US-Verband und der Initiative Pro Handball USA gar nicht so groß?
Doch, ich denke, jetzt muss man überlegen, was ist die Federation? Unsere Federation besteht aus 2 Personen und einem Board von 8 oder 9 Personen. Jede Idee, um diesen wirklich chronisch unterfinanzierten Verband zu unterstützen oder weiter nach vorne zu bringen, wird natürlich erstmal begrüßt. Und sicherlich wird unser Verband auch da sofort sagen, das ist eine super Idee, wir würden das mit unterstützen. Aber ob das umgesetzt werden kann, ob es am Ende dann wirklich zu einem Abschluss kommt an der Stelle, wie das finanziert werden soll, das ist mir noch im Augenblick nicht ganz klar. Und deshalb bin ich da ein bisschen abwartend in meiner Bewertung.
Also Vorsicht ist hier die Mutter der Porzellankiste. Und ja, ich fände es natürlich spektakulär, wenn dann auch deutsche Mannschaften dort bei diesem Vorbereitungsturnier in Las Vegas teilnehmen würden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da, was die Männer angeht, natürlich die Füchse Berlin ein bisschen prädestiniert sind. Allein aufgrund der Tatsache, dass man in den USA auch weiß, was ist Berlin, also ist die Hauptstadt von Deutschland, und ja, die Füchse vielleicht dann auch mit dem Maskottchen, da sind die Amerikaner ja auch sehr affin, was den Namen angeht, und nichts gegen Vereine wie dann die SG Flensburg-Handewitt oder vielleicht den THW Kiel, aber ich weiß nicht, ob das in den USA so gut funktionieren würde. Und bei den Frauen ist es dann wahrscheinlich die, zumindest im Fußball, dann doch Weltmarke Borussia Dortmund, auch wenn sie aktuell nicht deutscher Meister sind und es auch nicht danach aussieht, dass das in diesem Jahr der Fall sein wird. Oder siehst du das groß anders?
Sehe ich ganz genauso, weil das Thema Promotion Marketing ist natürlich für die Amerikaner, gerade was so eine Randsportart, wenn man sie überhaupt als Randsportart bezeichnen darf in Amerika, wie Handball, eminent wichtig. Aber nochmal, wir reden hier über Zahlen, wir reden hier über Geld. Und wenn man allein sieht, dass Verizon pro Jahr 500 Millionen Dollar gibt für die NFL, dann sieht man schon, in welchen Dimensionen sich der Spitzensport in Amerika abspielt. Und wir als Handballer sind da kleiner als ein Brotkrumen. Also wir müssen da wirklich ganz kleine Brötchen backen, aber wir müssen den nächsten Schritt gehen. Und das Wichtige ist natürlich im globalen Handball, wie können wir den Handball in andere Länder bringen? Die IAF macht da auch schon das eine oder andere, und wir sind froh, dann auch Teil dieser Entwicklung sein zu dürfen.
Nochmal, haben wir ja zuletzt hier auch diskutiert, als Bob Hanning während der Weltmeisterschaft zu Gast war, es muss der Schritt gegangen werden in andere Länder, sonst ist es unmöglich, sonst haben wir im Handball, ich sage mal in 10 oder in 20 Jahren, ein großes Problem. Und wenn du von 500 Millionen sprichst, die Verizon jedes Jahr in die NFL steckt, das ist, glaube ich, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber gefühlt mehr Geld, als im ganzen Handball in Europa pro Jahr unterwegs ist. Oder vertue ich mich da?
Nein, das ist richtig. Und das sind Dimensionen und Größenordnungen. Und schreib dir die Zahlen nur nochmal auf, dann weißt du, wie viel Geld das ist. Es ist gigantisch. Aber der amerikanische Sportmarkt ist völlig abgekoppelt von vielen anderen, von allen anderen Sportmärkten. Vielleicht gibt es im asiatischen Raum noch ähnlich große Bereiche. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Auch die sind verrückt ja an der Stelle. Aber wir müssen ganz, ganz nüchtern festhalten, dass natürlich weltweit, global, Europa, das ist ja nicht nur politisch so, auch im Augenblick in einer schwierigen Situation ist. Das will ich nicht zu sehr abgehoben solche Themen verquicken, aber wir müssen uns dessen einfach bewusst sein, dass wir, wenn wir den Handball, den europäischen Handball, der europäisch dominiert ist, in die Welt tragen wollen, von allen Seiten Anstrengungen unternommen werden müssen an der Stelle. Und ja, Geld ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn wir wissen, dass die IAF auf ihrem Festgeldkonto ja nun 200 bis 250 oder noch mehr Millionen Dollar oder Franken, das ist dann an der Stelle auch egal, hat, dann fragt man sich natürlich, wie wird das Geld investiert? Und das ist eine nächste wichtige große Aufgabe. Wie wird der Weltverband diese Thematik sehen? Ich kann jetzt zum Beispiel in dem Zusammenhang sagen, dass die IAF seit Jahren sogenannte Emerging Nations Turniere veranstaltet, in Europa, auch im Ausland. In dem Zusammenhang sind wir jetzt im März in Bulgarien, in Varna, mit der Männernationalmannschaft. Da gibt es bestimmte Vorgaben, wie alt die Spieler sein dürfen. Und dort schlagen Mannschaften auf wie Zypern, wie England, wie Nigeria, wie Paraguay, wie die Amerikaner, die dann da gegeneinander spielen. Bulgarien ist auch dabei, natürlich als Gastgeber. Und da wird alles von der IAF bezahlt. Das sind tolle Events, das ist gut für die Entwicklung des Handballs. Aber letztlich muss in den Ländern was passieren. Und es gibt Länder, ja kleine Länder, die früher nun wirklich im Handball nicht bekannt waren, wie Brasilien und auch andere Länder, die mittlerweile auch auf der Weltkarte des Handballs eine Rolle spielen. Wobei man ja immer sagen muss, dass die Spieler aus solchen Ländern nicht unbedingt in den eigenen Ligen oder Ländern auch ausgebildet werden, kriegen eine Grundausbildung, aber die werden dann in Europa im Prinzip in den Vereinen weiter ausgebildet und verbessert. Und somit ist dann auch eine brasilianische Nationalmannschaft entsprechend leistungsfähig.
Deswegen hoffe ich, dass wir auch in den anderen Nationen
irgendwie diese zumindest kleine Basis, wie das beispielsweise in Brasilien der Fall ist, erreichen können und dann den Sport in den Ländern jeweils noch ein bisschen größer machen können. Andreas, herzlichen Dank für deine Zeit. Du bist gerade auf der Rückfahrt von Flensburg nach Nordrhein-Westfalen. Deswegen vielen Dank, dass du eine kurze Pause eingelegt hast. Und wir sind am Ende angelangt der heutigen Ausgabe. Ihr wollt Informationen zu Kreisab, die findet ihr bei Social Media, bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber auch bei Instagram. Und ich freue mich, wenn ihr in einer Woche wieder reinhört. Bis dann.